Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Abschied von Königin Elisabeth II. Während des Gottesdienstes in der Westminster Abbey sagte Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, erinnerte an Elisabeths Ankündigung, sie werde ihr ganzes Leben der Nation und dem Commonwealth widmen. Das sagte sie im Alter von 21 Jahren. Selten, so der Erzbischof, sei ein Versprechen so sorgfältig eingehalten worden.
Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept.
Wir berichten dazu ein Interview mit der deutsch-britischen Politikerin Vera Hophaus. Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky kündigt neue Offensiven gegen die russische Armee an und die Verkehrsminister und Ressortchefinnen von Bund und Ländern stellen ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket in Aussicht. Vor Mitternacht Auszüge aus Zeitung vom Dienstag, die Khaled Nahar aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Die Welt zu Gast in London und Windsor. Die Uniform, die alten Gemäuer, die ergreifende und makellos vorgetragene Musik, die Schweigeminuten, die trauernde königliche Familie, eine Premierministerin, die aus der Bibel vorträgt, die Gebete, die Nationalhymne. Urbs et Orbis, die Stadt und ein nicht geringer Teil des Erdkreises verabschiedeten sich heute von einer großen Persönlichkeit des 20. und 21. Jahrhunderts. Dass sich seit Elisabeths Amtsantritt im Vereinigten Königreich viel verändert hat, zeigten nicht zuletzt die Soldatinnen und die unterschiedlichen Hautfarben innerhalb der Ehrenformationen. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher im Kreml war nicht erwünscht und die Einladung des saudischen Kronprinzen Salman hatte deutliche Kritik ausgelöst. Christine Heuer berichtet.
Zwölf Stunden, einen ganzen Tag lang, hat das Königreich Abschied genommen von seiner verstorbenen Monarchin. Das öffentliche Zeremoniell begann am Morgen mit einer kurzen Prozession von Westminster Hall nach Westminster Abbey. Mehr als 2000 Gäste waren in der Kathedrale versammelt, in längst vergangenen Zeiten auch Schauplatz von Hochzeit und Krönung der Queen. Königinnen und Könige aus allen europäischen Monarchien füllten die Kirchenbänke. Sogar das japanische Kaiserpaar war da. Staatschefs wie US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sechs ehemalige britische Premierminister und eine amtierende Premierministerin. Ihnen allen schrieb Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, in seiner Predigt Demut und Pflichtgefühl ins Stammbuch.
Those who serve will be loved and remembered when those who cling.
Diejenigen, die dienen, werden noch geliebt und in Erinnerung behalten, wenn diejenigen, die sich an Macht und Privilegien klammern, längst vergessen sind.
To power and privileges are long forgotten.
Elizabeth habe den Menschen Freude gemacht und viele Leben persönlich berührt. Wer ihr folge im Dienst an anderen und im Glauben, für den gelte das berühmte Zitat der Queen aus ihrer Fernsehansprache in der Pandemie. We'll meet again. Wir werden uns wiedersehen.
All who follow the Queen's example and inspiration of trust and faith in God can with her say, we will meet again.
Elisabeths Sohn, der neue König, wirkte angefasst. Immer wieder hatte Charles III. Tränen in den Augen an diesem Tag des letzten Abschieds. Der Sarg der Queen war in die königliche Standarte gehüllt. Zepter, Krone und Reichsapfel lagen darauf, außerdem ein Kranz aus rosa und gelben Blüten. Darin steckte eine Karte, in der Handschrift des Königs stand darauf, in liebender und hingebungsvoller Erinnerung. Nach dem Gottesdienst wurde der Sarg in einer Prozession durch Londons Prachtstraßen zum Triumphbogen Wellington Arch geleitet. 142 Soldaten der königlichen Marine zogen die Lafette an Seilen. Begleitet von Soldaten und Musikkorps in Gardeuniform, gefolgt von ihren nächsten Angehörigen. Charles mit seinen Geschwistern in der ersten, seine Söhne William und Harry in der zweiten Reihe. An ihrem Ziel stoppte die Prozession, der Trauermarsch verklang. Der Sarg mit der Königin wurde in einen Leichenwagen umgebettet und darin nach Windsor gefahren. Am Straßenrand, auch auf dieser 35 Kilometer langen Strecke, tausende Britinnen und Briten, schweigend, in Gedanken versunken, andächtig, während die Queen ein letztes Mal von London dorthin fuhr, wo sie zuletzt zu Hause gewesen war, Schloss Windsor. Dort in der St. George's Chapel ein weiterer Gottesdienst. Die Insignien der Macht wurden von Elisabeths Sarg genommen, letztes sichtbares Zeichen für das Ende ihrer 70-jährigen Regentschaft. Während der mit Blei ausgekleidete Sarg in die königliche Gruft hinabgesenkt wurde, spielte ein Dudelsackpfeifer, die Kapelle verlassend, ein Klagelied. Langsam verklang die Melodie im Innern der Kapelle. Beigesetzt wurde die Queen später am Abend an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philipp. Es war eine private Zeremonie im engsten Familienkreis, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Christine Heuer. Die Sitzordnung in der Westminster Abbey war die der alten Welt. Vorn die Monarchinnen und Monarchen, die zu Hause kaum etwas zu sagen haben. Präsidenten, Regierungschefinnen und Chefs weiter hinten. Während die geladenen Gäste die Zeremonie in der Krönungskirche verfolgten, säumten Bürgerinnen und Bürger die Straßen auf Elisabeths letztem Weg. Unsere Kollegin Sandra Pfister hat Menschen in London zugehört.
London, Hyde Park, morgens um 9. Für Londoner und Gäste, die nicht in die Westminster Abbey passen, hat die Stadt im Nordteil 6 Großleinwände aufbauen lassen. Viele haben schon ihre Picknickdecken ausgebreitet und holen den ersten Kaffee. Die Grünfläche füllt sich schnell. Wir haben Snacks und Würstchen und sowas dabei, aber keine Trinkbecher. Die müssen wir uns noch besorgen. 5 mit 20er in Picknickstühlen sind extra aus Marlborough angereist, 3 Stunden. Sie halten mir eine riesen Kühltasche hin. Einen Snack? Picknick beim Staatsbegräbnis? Picknick geht überall. Die Queen findet, Louise würde es mögen. Das ist sehr britisch, sehr britisch. Das Einzige, was ich nicht habe, ist eine Tasse Tee. Und ich bin sehr traurig darüber. Überall sitzen Menschen in kleinen Gruppen auf Decken. Viele Familien mit Kindern. Heute ist ja Feiertag. Hier sind total unterschiedliche Menschen. Großeltern, Enkel, Babys, alle Glaubensrichtungen aus aller Welt. Und sie sind nur wegen der Queen da. Die Leinwände, auf denen die Messe und die Prozession davor und danach übertragen werden, stehen günstig. Nur ein paar hundert Meter entfernt von Wellington Arch. Das ist der Triumphbogen, an dem die Prozession mit dem Sarg der Queen, die nach der Messe stattfindet, enden wird. Hier wird ihr Sarg in einen Leichenwagen umgebettet und von dort aus nach Windsor gebracht, zum Begräbnis. Ein bisschen Festivalatmosphäre kommt auf. Louise korrigiert das aber. Für sie sei das hier eher wie eine Pilgerreise. Ihr Freund ergänzt:
What I found most important about her and all these events is how it's brought the whole country together.
Was ich am wichtigsten finde, auch hierbei, ist, dass sie das ganze Land zusammenbringt. Zum ersten Mal seit 10 Jahren sind wir uns alle mal einig. Das ist was Besonderes. Egal mit wem du sprichst, alle sagen das Gleiche. Auch die, die eigentlich keine Royalisten sind. Es geht hier auch um kollektive Trauer. Ein Mann glaubt, dass so eine öffentliche Trauer auch die trösten könne, die während Corona Menschen verloren hätten. Manche hätten sie ja nur im kleinsten Kreis bestatten können. Es geht ums Zusammensein. Fast jeder hier hat jemanden verloren. Und wenn sie hier sind, hilft ihnen das vielleicht. Es ist ein bisschen von allem. Auf den Bildschirmen wird übertragen, wie der Sarg in die Kirche gebracht wird und die Trauergäste nach und nach einziehen. Als das erste Lied erklingt, stehen viele auf, wie in der Kirche. Die Stimmung verändert sich. Dieses Paar aus der Nähe von Manchester hat bereits die Schlange vor Westminster Hall mitgemacht. 13 Stunden angestanden. Heute fahren sie wieder heim.
So yeah, this is emotional to be here and obviously it is, the atmosphere has changed. It's not a party.
Die Atmosphäre hier hat sich verändert. Es ist jetzt keine Party mehr. Eher ein Dankesfest. Was denkst du? Ja, ich denke das auch. Es hat sich verändert jetzt. Die Stimmung ist gedrückter. Es geht jetzt eher darum, was die Queen uns alles gegeben hat. Dann die beiden Schweigeminuten. Manche haben Tränen in den Augen. Andere stehen sehr still. Diese ältere Frau ist überwältigt und kann nur noch sagen, dass sie sehr emotional sei gerade. Der Mann neben ihr schluchzt. Er ist extra aus seinem Sommerdomizil in Spanien eingeflogen. Er sei traurig, sagt er. Er könne es nicht erklären. Das sei doch seine Queen.
It's my queen. It's just sad.
Sandra Pfister aus London. Und wir haben vor einer Stunde Vera Hophaus erreicht, deutsch-britische Politikerin der Liberaldemokratischen Partei und Abgeordnete des britischen Unterhauses. Guten Abend, Frau Hophaus.
Guten Abend.
Frau Hophaus, welcher war für Sie der ergreifendste, der emotionalste Augenblick beim Abschied von Königin Elisabeth?
Wir hatten als Parlamentsabgeordnete ja die Chance, vor den Sarg zu kommen und in der großen Westminster Hall Abschied zu nehmen. Und ich muss sagen, das war für mich persönlich doch der emotionalste Augenblick. Ich konnte da meinen kleinen Knicks ablegen und kurz darüber nachdenken, was das bedeutet, dass jetzt die Königin nach 70 Jahren Thronfolge doch jetzt nicht mehr bei uns ist und nicht mehr mit den Menschen zusammen ist und was sie letztlich doch für drei Generationen von Menschen bedeutet hat.
Sie sind gebürtige Deutsche. Was bedeutet die Königin für Sie?
Naja, ich bin in Hannover geboren und in Hannover gab es ja eine starke Tradition zum englischen Könighaus. Und ich komme aus einer Familie, die sehr traditionsbewusst ist. Insofern war die Königin in gewisser Weise, ja, wie für viele andere Deutsche auch, wo wir nun eine Demokratie sind und diesen ganzen Pracht und diese ganze Herrlichkeit für uns in der deutschen Nation nicht haben, da war das immer so eine Ersatzkönigin. Insofern war für mich das Königshaus natürlich schon, bevor ich nach England gekommen bin, irgendwie präsent. Ich habe mich allerdings doch auch gewundert und über viele Jahre gewundert, als ich, seitdem ich hier in Großbritannien lebe, wie sehr doch irgendwie diese persönliche Beziehung zu der Königin da ist. Das hat mich schon gewundert. Für mich war das doch eigentlich eher eine Institution als eine persönliche Beziehung, die die Menschen hier in Großbritannien zu der verstorbenen Königin hatten.
Wie erklären Sie sich diese persönliche Beziehung?
Naja, natürlich hat das was damit zu tun, dass sie im Zeitalter des Fernsehens und der Presse ihr Königinsein angetreten hat und hat das eben sehr gut gemeistert. Natürlich standen da viele Leute hinter ihr und sie haben da dieses Image des Haus Windsor haben sie geschaffen und die Königin hat das eben wirklich sehr gut hingekriegt, war ja immer sehr pflichtbewusst und hat das als ihre Aufgabe gesehen, dieses Königinsein wirklich richtig zu erfüllen und gut zu machen. Und das Wichtigste war dann eben, die Monarchie den Menschen nahe zu bringen. Also der Staat ist sozusagen den Menschen ins Wohnzimmer gekommen. Und das hat sie schon gut hingekriegt.
Was bleibt von Elisabeth II.?
Ja, das ist schon die große Frage, eben diese emotionale Beziehung, die die Menschen zu ihr hatten. Natürlich besonders die ältere Generation. Sie hat ja vor allen Dingen auch die Verbindung hergestellt mit Churchill und dem Zweiten Weltkrieg. Und daher sind natürlich besonders diejenigen, die Nachkriegsgeneration betroffen. Und davon gibt es inzwischen ja immer weniger Menschen, die sich daran erinnern können. Sie hat wirklich das 20. Jahrhundert repräsentiert. Und ich glaube, heute war so der Abschied, der endgültige Abschied für viele Menschen vom 20. Jahrhundert. Und was bleibt davon? Das ist jetzt die große Frage. Ich denke mal, dass der neue König, der hat einfach weniger Charme. Und sie war ja auch eine junge Frau, als sie auf den Thron kam. Alles das hat der neue König nicht. Er war ja auch jahrelang sehr unbeliebt wegen seiner zerrütteten Ehe mit Diana, Princess of Wales. Er hat sich ja auch viel politisch geäußert, was er jetzt angeblich nicht mehr darf. während eben die Königin, die verstorbene Königin, sich nie politisch geäußert hat. Deswegen konnten alle Menschen eben glauben, sie wäre ihre Freundin. Sie hat eben nie was Falsches gesagt.
Welche ist die wichtigste Aufgabe des neuen Königs, Ihrer Meinung nach?
Interessant. Also für das englische Königshaus selbst natürlich eben einfach die Tradition weiter aufrechtzuerhalten und den Menschen hier in Großbritannien eben zu sagen, es geht alles genauso weiter, keine Sorge, das Königshaus, die Monarchie, die Institution steht weiterhin und bringt eben die Stabilität, die für die Menschen ja heute in so einer bewegten Zeit eben auch wirklich wichtig sind. Und das muss er eben irgendwie hinkriegen. Aber ob er wirklich die gleiche persönliche Beziehung zu den Menschen herstellen kann, das ist sehr offen. Und das andere ist natürlich der Zusammenhalt des Commonwealth als Nachfolge des britischen Empires. Viele Commonwealth-Länder wollen sich ja doch langfristig irgendwie entbinden. Da sind die karibischen Inseln. Selbst Jacinda Ardern, die Premierministerin von New Zealand, hat irgendwie angedeutet, dass sie das zwar nicht betreiben wird, aber dass sie doch davon ausgeht, dass wahrscheinlich New Zealand auch irgendwann unabhängig von dem Commonwealth und dem ehemaligen britischen Empire wird. Also da gibt es wahrscheinlich schon Strömungen, diese starke Verbindung zum Commonwealth doch auch abzubrechen.
Wenn er eine so andere Persönlichkeit ist wie die Königin, wie Sie das gerade beschrieben haben, mit welchen Mitteln könnte er beides zusammenhalten, weitestgehend jedenfalls, das Königreich und das Commonwealth?
Ja, er ist auf jeden Fall ein politischer Denker und man weiß das eben von der Königin eigentlich nicht, wie viel sie eigentlich über ihr Pferderennen und ihre Hunde hinaus eben auch sich wirklich persönlich geäußert hat über den Stand der Nation. Denke mir, Charles ist doch eher ein Intellektueller und jemand, der sich eben wirklich über seine persönlichen Familienverhältnisse hinaus Gedanken gemacht hat. Und er wird darüber sicher nachdenken und darüber hinaus eben versuchen, England oder Großbritannien innerhalb dieser Versammlung von Nationen eine Bedeutung zu geben. Und ja, ich meine, Brexit hat Großbritannien nicht geholfen, glaube ich, als Soft Power in der Welt nach wie vor Einfluss zu haben und zu halten. Aber die Briten im Moment setzen eben viel darauf, dass sie durch das Commonwealth nach wie vor diesen Einfluss auf die Welt haben und diesen Soft Power ausüben können. Und dass eben letztlich das Königshaus diese Rolle gut spielen kann.
Mhm. Frau Hophaus, zwei Thronfolger schritten heute hinter dem Sarg. William und sein Sohn George. Was bedeutet der Abschied von Elisabeth für William und vielleicht auch schon für den kleinen George?
Mein erster Gedanke war natürlich, man wird jetzt lange erstmal keine Königin mehr haben, also drei Generationen von Männern, was ja schon für viele Frauen doch auch bedeutend war, dass die Königin, obwohl die Engländer ja die Briten vorher auch schon Königinnen gehabt haben, aber für Elisabeth II. War es schon besonders, sich in so einer Männerwelt durchzusetzen. Und dieses Symbol für Frauen ist nun auch erstmal weg. Für William natürlich, denke ich mir, ist schon irgendwie der Tod seiner Mutter auch immer irgendwie präsent, wenn er an Nachfolge denkt. Charles hat jetzt seine Mutter verloren und hat nun zum ersten Mal mit 74 die Chance, seinen eigenen Stempel auf die Nation zu drücken. Da wird viel in den Köpfen herumgegangen sein. Der junge Prinz George, der wird sich das alles wahrscheinlich mit Neugierde ansehen, aber ich glaube mal sehr jung, um wirklich das jetzt reflektiert überdenken zu können.
Frau Hophaus, Sie haben gesagt, das Symbol ist weg und das ja in schwierigen Zeiten. Krieg in der Ukraine, Inflation, Energieknappheit, sprunghaft steigende Lebenskosten und dazu eben eine unerfahrene Premierministerin und ein neuer König. Was erwartet das Vereinigte Königreich in den kommenden Monaten?
Ja, schwierige Zeiten auf jeden Fall. Natürlich haben wir jetzt also 10 Tage lang diese große Pracht und den Stolz der Nation gesehen. Aber für viele Menschen kommt ja natürlich irgendwie die Lebenskrise und die Kosten auf sie zu. Und da braucht man irgendwie eine politische Führungskraft, die die Menschen hier da durchbringt. Ich komme aus der Opposition, bin zufrieden, dass Boris Johnson weg ist. Und ich hoffe in gewisser Weise natürlich für die Menschen selber, dass es nicht zu einer großen Katastrophe führt. Aber ich hoffe eben auch, dass es irgendwann zu einem wirklichen Regierungswechsel kommt und dass die konservative Partei eben, wenn es zur Wahl kommt, auch abgelöst wird. Ich glaube, dass die Konservativen einfach keine Antwort mehr haben auf die großen Probleme, die diese Nation angehen muss.
Die Unterhausabgeordnete Vera Hophaus von der Liberaldemokratischen Partei. Sicher ist nur der Einer, nämlich die 9, der 10er, 20, 40, 60, steht auch deshalb nicht fest, weil Bund und Länder einmal mehr über die Finanzierung streiten. Bundesweit öffentlich-rechtlicher Nahverkehr und Regionalverkehr der Bahn für 9 Euro pro Monat. Das galt von Juni bis August und hat viele Menschen auf die Schienen und in die Busse bewegt, die öffentliche Verkehrsmittel bisher nicht oder eher selten genutzt haben. Das hat den Bundeshaushalt belastet und die Folgen der Verschmutzung für das Klima entlastet. Bis Mitte Oktober wollen die Verkehrsministerin und Ressortchefs der Länder und des Bundes ein Folgemodell auf den Weg bringen. Und die Diskussion über andere Entlastungen wird fortgesetzt, berichtet Volker Fintermo aus unserem Hauptstadtstudio.
Erst Mitte kommender Woche soll es jetzt ein Bund-Länder-Treffen geben, um über die Energiekrise und die Finanzierungsfragen aus dem dritten Entlastungspaket zu sprechen. Von den geplanten 65 Milliarden Euro sollen die Länder nach der Vorstellung des Bundes für reichlich ein Drittel aufkommen. Baden-Württemberg und Bayern drohen deshalb mit einer Blockade im Bundesrat. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, sieht es am Morgen im ZDF zwar etwas gelassener, aber genauso entschieden.
Wir werden nicht blockieren und es geht auch gar nicht um Blockade, sondern es geht jetzt darum, ein sinnvolles Paket zu schnüren. Und deswegen muss man das Paket jetzt aufschnüren.
Die Länder fordern also einen größeren Finanzierungsanteil des Bundes. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, verbindet das erneut mit der Forderung, die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert lautstark eine große finanzpolitische Lösung ein.
Leider machte es sich der bayerische Ministerpräsident ja auch sehr einfach. Er sagt, der Bund finanziert. Er sagt nicht, wie der Bund es finanzieren soll. Für mich allerdings ist klar, dass wir die notwendige Hilfe verbinden müssen mit dem klaren Bekenntnis zur Schuldenbremse des Grundgesetzes,
sagt Finanzminister Christian Lindner in der ARD und verweist auf die steigenden Zinslasten des Bundes, die jede weitere Schuldenaufnahme erheblich teurer machen und die Inflationsentwicklung weiter antreiben würden. Unterm Strich müsse das Geld für die notwendigen Entlastungen aufgebracht werden, betont dagegen Wirtschaftsminister Robert Habeck, um die ökonomische und gesellschaftliche Substanz zu erhalten, auch wenn man dabei nicht jeden Gewinnausfall kompensieren könne. FDP-Generalsekretär Bijan Dirsaray nimmt deshalb auch in der Rheinischen Post die Länder in die Pflicht. Es könne nicht sein, dass die Länder immer nur Forderungen stellen, sich dann aber wegducken würden, wenn es um die Umsetzung gehe. Vor diesem Hintergrund haben die Verkehrsminister von Bund und Länder heute über eine mögliche bundesweite Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket verhandelt. Man sei da auch einen guten Schritt weitergekommen, sagte die amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schäfer aus Bremen.
Alle Länder haben bekundet, dass sie sich vorstellen können, ein Anschlussticket auch mitzutragen. Allerdings muss man auch sagen, das ist eine Gesamtaufgabe. Und hier muss sich der Bund genauso beteiligen, wie die Länder sich beteiligen.
Darauf entgegnete jedoch Verkehrsminister Volker Wissing.
Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt, die muss noch geklärt werden. Aber heute ist der Beschluss für mich klar, es soll ein Nachfolgeticket geben und das begrüße ich sehr. Und jetzt geht's an die Arbeit.
Eine Arbeitsgruppe soll bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz Anfang Oktober jetzt konkrete Finanzierungsvorschläge unterbreiten. Der Koalitionsausschuss hatte Anfang September angekündigt, sich mit 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an einem Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket zu beteiligen, wenn die Länder ihrerseits mindestens dieselbe Summe zur Finanzierung beitragen würden.
Volker Fintermann. Putin konnte sich den feierlichen Abschied von Königin Elisabeth II. Heute im Fernsehen anschauen. Der Machthaber im Kreml war, wie gesagt, nicht eingeladen. Bilder des mutmaßlichen Kriegsverbrechers hätten nicht gut zu den würdevollen Feierlichkeiten gepasst. Ansonsten hat er zurzeit auch anderes zu tun. Die jüngste Hasenfuß-Taktik seiner Armee in der Ukraine dürfte selbst Putin überrascht haben. Dass der russische Überfall weiterhin nach Plan verliefe, ist in Moskau in diesen Tagen jedenfalls nicht zu hören. Zumal der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky weitere Offensiven seiner Streitkräfte angekündigt hat. Stefan Lack.
Nach den jüngsten Rückeroberungen im Gebiet Charkiw herrscht für den ukrainischen Präsidenten Zelensky momentan eine Art Ruhe vor dem Sturm. In seiner nächtlichen Videoansprache kündigte er jedoch die nächste Offensive an. Vielleicht haben einige von Ihnen den Eindruck bekommen, dass jetzt nach einer Reihe von Siegen Stille eingetreten ist. Doch das ist keine Stille. Es ist eine Vorbereitung auf den nächsten Schritt, denn die Ukraine muss frei sein, die gesamte Ukraine. Selenskyj versprach, die von Russland besetzten Städte Melitopol, Cherson und Mariupol zurückzuerobern. Die Hafenstadt am Asowschen Meer war wochenlang umkämpft. Ukrainische Soldaten, die dort eingekesselt waren, ergaben sich am Ende. Ihnen soll in Russland der Prozess gemacht werden. Selenskyj kündigte zum wiederholten Male an, dass die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Regionen im Donbass, aber auch die annektierte Halbinsel Krim, befreit würden. Ob dies gelingen kann, darüber kann man trotz aller militärischen Erfolge der Ukraine nur spekulieren. Die russischen Truppen scheinen jedoch weiterhin in der Defensive zu sein. Nach eigenen Angaben konnte die Ukraine im Osten an einer Stelle den Fluss Oskil überqueren und dort einen Brückenkopf für das weitere Vorrücken Richtung Luhansk errichten. Verhandlungen mit Russland werden von Kiew im Moment ausgeschlossen. Das mache zurzeit überhaupt gar keinen Sinn, so Selenskyjs Berater Podolyak. Erstens werde Russland in Verhandlungen versuchen, Geländegewinne festzuhalten, zweitens sich in der Zeit der Verhandlungen militärisch neu aufstellen, um dann wieder anzugreifen, und drittens müsse Russland für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Stattdessen setzt Kiew auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen. Wir schlagen vor, die Lieferung von bestimmten Waffen zu beschleunigen. Dies wird die Dauer dieses Krieges extrem verkürzen und es wird nicht 6, 8 oder 12 Monate dauern. Es kann in 3, 4 Monaten vorbei sein und so weiter. Das sollte also jeder verstehen. Diese Mathematik, die Menge von bestimmten Waffentypen, die Geschwindigkeit der Beendigung des Krieges hängt davon ab. Erst nach dem kompletten Rückzug russischer Truppen könne man Verhandlungen über die Höhe der Reparationszahlungen und über die Herausgabe von Kriegsverbrechern beginnen, so Podolyak. Russland hingegen setzt seine Raketenangriffe auf die Ukraine fort. Heute Nacht wurde laut Kraftwerksbetreiber Energoatom das Gelände eines Atomkraftwerks bei Mykolaiv beschossen. Nur 300 Meter von den Reaktoren entfernt sei eine russische Rakete eingeschlagen. Die Reaktoren würden jedoch weiterhin im regulären Betrieb arbeiten. Auch seien keine Menschen zu Schaden gekommen.
Stefan Lack zur ukrainischen Offensive in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk gegen 6.50 Uhr ein Interview mit Claudia Major, der Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Deutschland liefert 4 weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine. Alfred Schmidt.
Somit erhöht sich die Zahl dieser Waffen, die von Deutschland an die Ukraine geliefert wurden, auf bislang 14. Es handelt sich um schwere Artilleriegeschütze mit einer Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Munition soll ebenfalls zu der neuen Lieferung dazugehören, so das Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung. Darin wird das Waffensystem als Hochleistungsgeschütz bezeichnet. Und weiter, die Panzerhaubitze 2000 habe sich im Gefecht bewährt, die Ukraine habe die deutschen Lieferungen sehr gelobt und den Wunsch nach weiteren geäußert. Die 4 Panzerhaubitzen kommen nach Angaben des Ministeriums direkt aus der Instandsetzung, die gemeinsam mit der deutschen Rüstungsindustrie neuerdings deutlich beschleunigt worden sei. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht teilte mit, Deutschland komme dem Wunsch der Ukraine nach dieser Lieferung nach, um das Land, so die Ministerin wörtlich, im mutigen Kampf gegen den brutalen russischen Angriff weiter zu unterstützen.
Die Bundesregierung überprüft das Reservekonzept für Atomkraftwerke. Grund ist ein Leck in der Anlage Isar 2 in Bayern. Hans-Joachim Viehweger.
Ein kleines Leck, das große Folgen haben könnte. Zwar sei die Sicherheit nicht beeinträchtigt, wie das Bundesumweltministerium mitteilt, doch wenn Isar 2 im kommenden Jahr eventuell doch am Netz bleiben soll, sei bereits im Oktober eine Reparatur mit einem einwöchigen Stillstand nötig. Das habe Betreiber Preußen Elektra dem Ministerium in Fachgesprächen mitgeteilt. Offenbar seien die Brennelemente von Isar 2 schon weit schwächer oder ausgebrannter als bislang erwartet. Das mache es schwerer, das Atomkraftwerk aus dem Stillstand wieder hochzufahren. Die neuen Fakten müssten nun bei den Planungen zur Verfügbarkeit der Stromproduktion im Jahr 2023 berücksichtigt werden, so das Umweltministerium. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte vor 2 Wochen vorgeschlagen, am eigentlichen Laufzeitende der verbliebenen 3 Atomkraftwerke zum Jahresende festzuhalten. Die 2 süddeutschen Atommeiler, neben Isar 2 in Bayern ist das Neckarwestheim in Baden-Württemberg, sollten aber in einer Art Bereitschaft bleiben, um eine eventuelle Stromlücke zu überbrücken. Nach Angaben der Preußen Elektra Muttergesellschaft E.ON ist es aber aus technischen Gründen notwendig, dass die laufenden politischen Diskussionen, Zitat, zügig zu einem klaren Ergebnis führen, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen.
Bildungsgipfel der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Guterres fordert die Taliban auf, Mädchen den Zugang zur Bildung zu ermöglichen.
Vom Gipfel in der UN-Zentrale aus appellierte der Generalsekretär an die Behörden in Afghanistan. Sie sollten unverzüglich alle Beschränkungen für den Zugang von Mädchen zur Schulbildung ab der 7. Klasse aufheben. Die Bildung von Mädchen sei einer der wichtigsten Schritte zu Frieden und Sicherheit und einer nachhaltigen Entwicklung. Bildung müsse für alle offen sein, ohne Ausgrenzung, forderte Guterres. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im vergangenen Jahr wird Mädchen die Schule dort jenseits der 6. Klasse weitgehend verwehrt. Auf dem Gipfel am Vortag der großen UN-Generaldebatte suchen Politiker, Organisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft nach Lösungen aus der weltweiten Bildungskrise. Sie zerteile die Weltgemeinschaft, gerade warnte Guterres, der früher selber einmal als Lehrer gearbeitet hat. Er kritisierte, auch in den entwickelteren Ländern würden die Schulsysteme nicht dazu beitragen, die Kluft zwischen Reich und Arm zu verringern, sondern Generationen bekämen Bildung unter ungleichen Voraussetzungen.
Antje Passenheim, wir kommen zur Börse. Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,6% auf 31.019 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8% auf 11.535 Punkte vor. Und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7% auf 3.899 Punkte zu. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der DAX 12.803 Punkte plus 0,5%. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel plus 0,1% auf 23.970 Zähler. Jan Plate.
Die führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller blicken trotz der allgemeinen Konjunkturabkühlung optimistisch auf ihr Geschäft. Die Nachfrage sei ungebrochen, hat der Daimler-Truck-Chef in Hannover am Rande der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation gesagt. Aktien des DAX-Konzerns Daimler-Truck haben zum Wochenstart mehr als 2,5% zugelegt. Auch bei der Volkswagen-Lkw-Tochter Traton ist das Auftragsbuch gut gefüllt, was allerdings den Chef nur bedingt ruhig schlafen lässt, weil für Energie und Rohstoffe deutlich mehr zu zahlen sei, heißt es. Es sind nervöse Zeiten zwischen Hoffen und Bangen. Umso spannender ist da, wie der geplante Börsengang einer anderen Volkswagen-Tochter laufen wird. Wie nun entschieden wurde, soll der Börsengang der VW-Sportwagen-Tochter Porsche am Donnerstag in einer Woche am 29. September stattfinden. Die Aktien können ab Dienstag gezeichnet werden. Die Preisspanne für die stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien wurde auf 76,50 Euro bis 82,50 Euro festgezurrt. Das entspricht einem Firmenwert einer Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Euro. Im DAX sind die Volkswagen-Aktien um 1% gestiegen. Der DAX hat sich etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt und ist um 0,5% gestiegen auf 12.803 Punkte. Neu im DAX ist nun der Aufsteiger Siemens Energy, der den Kochboxenversender HelloFresh ersetzt, wobei Aktien von Siemens Energy dennoch erstmal 1% nachgegeben haben.
Jan Plate. Seit Juli versucht ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, den hastigen Abzug der Bundeswehr und ihrer Verbündeten aus Afghanistan aufzuarbeiten. Seit heute beschäftigt sich zusätzlich eine Enquete-Kommission mit dem Thema. Schlussfolgerungen für künftige Auslandseinsätze sollen gezogen werden, so fasste der SPD-Politiker Michael Müller, der Kommissionsvorsitzende, die Aufgabe dieser Kommission zusammen. 2024 sollen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen vorliegen. Frank Capellan.
André Wüstner, Chef des Bundeswehrverbandes, will mit dafür sorgen, dass die Fehler des Afghanistan-Einsatzes klar zur Sprache kommen. Der Oberst gehört der Enquete-Kommission als Experte an. Dass der sogenannte vernetzte Ansatz, also das Zusammenspiel von Militär, Diplomatie und Entwicklungshilfe in 20 Jahren Afghanistan-Mission nicht wirklich funktioniert hat, stellt er vorab im RBB-Gespräch schon einmal klar.
Aus meiner Erfahrung, ich war ja selbst in Afghanistan, hat diese Abstimmung zwar vor Ort einigermaßen geklappt, auf der untersten taktischen Ebene, aber leider Gottes nicht in Berlin und schon gar nicht international. Und das wird man sicherlich jetzt gleichermaßen herausarbeiten.
Die verantwortlichen Minister oder gar Angela Merkel und Gerhard Schröder, in deren Amtszeiten die Mission fiel, werden daran allerdings nicht mitwirken. Unsere Aufgabe ist es, Lehren zu ziehen für laufende oder kommende Auslandseinsätze der Bundeswehr, meint Deria Türk-Nachbauer, Obfrau der SPD in der Kommission.
Wir müssen in dem Fall nicht, ich sag's mal ganz salopp, das Blame Game spielen. Es geht um konstruktive Lösungen für die Zukunft.
Das Blame Game bleibt dem parallel tagenden Untersuchungsausschuss vorbehalten. Der beschäftigt sich mit dem chaotischen und überstürzten Rückzug aus Afghanistan. Anders als in einer Enquete-Kommission können dort Zeugen gehört werden, auch unter Eid. Anders als eine Enquete-Kommission hat ein Untersuchungsausschuss zudem immer auch die Möglichkeit, brisante, meist geheime Dokumente anzufordern. Sevim Dadelen von der Linkspartei hat von Anfang an kritisiert, dass die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes insgesamt nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses wird.
Ein Untersuchungsausschuss hat ganz andere Instrumente und Möglichkeiten als eine Enquete-Kommission. Der Abzug, so chaotisch er war, war nicht der Grundfehler, sondern das waren die 20 Jahre Krieg in Afghanistan.
Michael Müller, ehemals regierender Bürgermeister in Berlin, heute SPD-Bundestagsabgeordneter und künftig Vorsitzender der Enquete-Kommission, weist den Vorwurf zurück, die Politik entziehe sich der Verantwortung für diesen Einsatz. Es gehe eben nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, was man aus 20 Jahren Afghanistan-Engagement für künftige Missionen mitnehmen könne.
Es ist uns ja offensichtlich nicht gelungen, die Menschen in der Fläche in Afghanistan zu erreichen. Und daraus kann man natürlich schon Schlussfolgerungen ziehen oder muss man ziehen. Wie setzt man sich so mit der Kultur und Eigenarten des Landes auseinander, dass man eben darauf reagieren kann, wenn es Bedenken und Vorbehalte gibt?
Bis zum Ende der Legislaturperiode soll das Resümee der Kommission vorliegen. Manchen Abgeordneten dauert das viel zu lang. Sie müssen gerade über die Zukunft des Mali-Einsatzes entscheiden und mancher fragt sich, welche Parallelen es zur gescheiterten Afghanistan-Mission gibt.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Die Kommission der Europäischen Union hat heute ein neues Notfallinstrument für den Binnenmarkt vorgestellt. Damit soll die Union besser gegen Krisen gewappnet werden. Das heißt, Mängel bei strategisch wichtigen Produkten verhindern, wie etwa bei Masken und Beatmungsgeräten in der Corona-Pandemie. Oder Grenzschließungen. Peter Capern.
März 2020. Überall in der Europäischen Union gehen die Grenzbalken runter. Der Export von Medizingütern wird verboten, Lastwagen stauen sich auf Hunderten von Kilometern, Lieferketten zerreißen und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fleht die Mitgliedstaaten förmlich an, den Binnenmarkt nicht völlig kollabieren zu lassen. Die Covid-Krise habe bewiesen, dass der Binnenmarkt nicht perfekt sei, sagte Margrethe Vestager heute rückblickend in Brüssel.
The COVID-19-Crisis showed us, our single market is not perfect. It's strong, but not unbreakable.
Er sei stark, aber nicht unzerbrechlich, sagte sie weiter. Mit einem neuen Gesetz für einen Krisenmechanismus will die Vize-Kommissionspräsidentin den Binnenmarkt stärken. Dieses Gesetz würde es den Mitgliedstaaten unmöglich machen, in künftigen Krisenfällen die Grenzen innerhalb des Binnenmarkts ohne Absprache, ohne Kontrolle und ohne Regeln erneut dicht zu machen. Was der Europaabgeordnete Andreas Schwab begrüßt. Denn in seinem Wahlkreis in Baden-Württemberg habe die Schließung der Grenze zu Frankreich damals nicht etwa geholfen, die Pandemie einzudämmen, sondern großen Schaden angerichtet. Das dürfe sich nicht wiederholen, sagt der CDU-Binnenmarktexperte.
Künftig sollen Grenzen nicht mehr einfach geschlossen werden, sondern künftig müssen die Mitgliedstaaten vorab miteinander reden. Und die Grenzschließungen dürfen ausschließlich zur Gesundheitssicherung und unter strengen Kontrollen der Kommission vorgenommen werden.
Die EU-Kommission will, dass sich die Mitgliedstaaten auf künftige Krisen besser vorbereiten. Lieferketten für strategisch wichtige Güter sollen überwacht werden. Mitgliedstaaten können sogar gezwungen werden, Vorräte von Gütern anzulegen, die im Krisenfall unverzichtbar, aber knapp sein könnten. Ruft der Rat, also das Gremium der Mitgliedstaaten, dann tatsächlich einmal den Krisenfall aus, dann würde das neue Gesetz der EU-Kommission weitgehende Befugnisse einräumen. Sie könnte den EU-Staaten nicht nur das Schließen von Grenzen erschweren und Exportverbote für Medizingüter verhindern, sondern auch in Unternehmensentscheidungen eingreifen. Die Brüsseler Behörde dürfte im Krisenfall entscheiden, welche Güter vorrangig hergestellt werden sollen und Unternehmen zur Änderung ihrer Produktionsprozesse auffordern. Allerdings, das beteuerte Margrethe Vestager heute, können Unternehmen, wenn sie gute Argumente haben, eine Änderung ihrer Betriebsabläufe auch ablehnen. Trotzdem hat der Gesetzentwurf, schon bevor er veröffentlicht wurde, heftige Reaktionen ausgelöst. Der VDMA, der Verband der deutschen Maschinenbauer, lehnte jeglichen Eingriff in Unternehmensabläufe ab, sprach von einer Einschränkung der unternehmerischen Freiheit. Andere Wirtschaftsverbände äußerten sich ähnlich. Und der Europäische Gewerkschaftsbund fürchtet um das Streikrecht, weil dessen Schutz im neuen Gesetzentwurf der EU-Kommission nicht ausdrücklich festgeschrieben ist. Kurzum, es stand plötzlich der Vorwurf im Raum, die EU-Kommission setze im Krisenfall auf eine Art Planwirtschaft. Vizekommissionspräsidentin Vestager widersprach heute in Brüssel.
This is everything but a planned economy, because this is to make the market work. Because what we saw during the pandemic was exactly member state taking measures that prevented the market from working.
Der Notfallmechanismus sei das Gegenteil von Planwirtschaft, sagte sie, denn er solle das Funktionieren des Marktes sicherstellen. Denn während der Corona-Pandemie habe man doch gesehen, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen hätten, die den Markt außer Kraft gesetzt haben.
Peter Kapern. Eine Lehre aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Joe Biden hat Taiwan im Fall eines chinesischen Angriffs die militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. Der US-Präsident äußerte sich in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS. So deutliche Worte waren bisher aus Washington nicht zu hören. Das Außenministerium in Taipei begrüßte die Ankündigung. Die Reaktion in Peking fasst Benjamin Eissel zusammen.
Die chinesische Staats- und Parteiführung hat erwartungsgemäß verärgert reagiert auf die jüngsten Beistandsbekundungen von US-Präsident Joe Biden für Taiwan. Mit den Äußerungen verstießen die USA gegen die Verpflichtungen, die sie gegenüber der Volksrepublik eingegangen seien, so die Sprecherin der chinesischen Staats- und Parteiführung Mao Ning in Peking. Die US-Seite schicke falsche Signale an Unabhängigkeitskräfte in Taiwan und verletze das sogenannte Ein-China-Prinzip. Die Regierung in Peking zwingt alle Staaten, die diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik unterhalten, das autonom regierte Taiwan nicht als souveränen Staat anzuerkennen.
We agree with what we signed on to a long time ago. And that there's a one-China-Policy, and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging them being independent. We're not, that's their decision.
Joe Biden in einem gestern ausgestrahlten TV-Interview mit dem US-Sender CBS. Man halte an der Ein-China-Politik fest und unterstütze keine Unabhängigkeit Taiwans. Das müssten die Menschen dort selbst für sich entscheiden, so der US-Präsident.
But would US forces defend the island?
Yes, if in fact there was an unprecedented attack.
Auf Nachfrage des Moderators sagte der US-Präsident, die US-Armee werde Taiwan verteidigen, sollte China die Insel angreifen. Biden hatte sich bereits in der Vergangenheit ähnlich geäußert, doch gestern war seine Aussage besonders klar. Auf Nachfrage wiederholte er diese auch.
So unlike Ukraine, to be clear, sir, US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.
Yes.
Die USA erkennen zwar nur die Volksrepublik als souveränen Staat an, sind aber laut Gesetz verpflichtet, Taiwan militärisch zu unterstützen. Was das genau bedeutet, ist unklar. Bislang hat sich diese Unterstützung aber hauptsächlich auf Waffenlieferungen beschränkt. Die kommunistische Staatsführung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenen Landesteil, obwohl sie nie Teil der Volksrepublik war, und droht regelmäßig mit militärischer Eroberung, sollte es nicht zu einem friedlichen Zusammenschluss kommen.
Benjamin Eissel. Khaled Nahar aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Dienstag zusammengestellt, gesprochen von Silvia Sistermans.
Das große Thema in den Zeitungen ist das Staatsbegräbnis für die Queen in London. Elisabeth II. War kein netter Mensch, meint die Tageszeitung. Sie vertrat rassistische, antifeministische Strukturen und eine aus der Zeit gefallene Staatsform. Für eine Entschuldigung wegen der Verbrechen der britischen Kolonialpolitik fand sie keine Worte, während sie für das Commonwealth stets salbungsvolle Reden übrig hatte. Doch allzu nah durfte dieses ihr nicht kommen. Farbige Immigranten und Ausländer durften im königlichen Haushalt nicht arbeiten. So stand es in Dokumenten, die voriges Jahr veröffentlicht wurden. Das Ableben der Monarchin wäre eine gute Gelegenheit gewesen, die überfällige Debatte über den Fortbestand der britischen Monarchie zu führen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, die verstorbene Königin verkörperte die Verbindung zwischen imperialer Vergangenheit und ziemlich grauer Gegenwart. All diejenigen, die vergangener Größe nachtrauern, konnten sich an dieser Figur aufrichten. Die Fassade wird sich auch unter dem neuen König nicht groß ändern. Nicht nur Pessimisten werden allerdings sagen, dass dahinter vieles in Frage steht und manches in Auflösung begriffen ist. Wie weit die Tradition aus vielen Jahrhunderten das Königreich und das Commonwealth wird zusammenhalten können, ist ungewisser denn je. Die Süddeutsche Zeitung hält fest, gut wenigstens, dass der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der Versammlung ein paar bohrende Worte mitgab, für alle, die im Orgelgetöse von Westminster den eigenen Nachruhm bedacht und ihre Lebensleistung an jener von Elisabeth gemessen haben sollten, erging der christliche Ratschlag, dass es Bescheidenheit und Demut waren, die über die Sympathie der Menschen entschieden haben. Wer dient, wird geliebt und in Erinnerung bleiben, während diejenigen, die sich an Macht und Privilegienklammern längst vergessen sind. Zur Debatte um eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket bemerkt die Badische Zeitung aus Freiburg, Deutschland braucht eine flächendeckende Nahverkehrsoffensive. Ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets sollte ein Element darin sein, es wäre aber nicht das Entscheidende. Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister von der FDP, ist bei diesem Thema bislang nicht gerade als jemand aufgefallen, der vor Ideen sprüht und bereit ist, ausreichend Geld zu mobilisieren. Es ist jetzt an den Ländern, ihm Beine zu machen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle-Saale schlägt eine Verknüpfung an ein Jahresabo vor. Es sollte aber zwingend übertragbar sein und, wie aktuelle Abo-Modelle, die Mitnahme von Kindern am Wochenende ermöglichen. Was nach Tarifdetails klingt, macht den Unterschied zwischen einem guten, aber nicht wirklich günstigen Nahverkehrsabo und einem sozialen Nahverkehr für alle.
Silvia Sistermans mit den Pressestimmen, die Khalid Nahar zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten und unser Kulturmagazin Fazit. Anschließend die Radionacht mit Rainer Brandes. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.